du online dabei bist. Und die Predigt soll eigentlich darüber gehen, wie im Alten Testament das schon sichtbar wird. Du musst heute viel blättern oder du hörst einfach zu. Aber wir machen einen Zug durch die 2. Mose bis Josua, um zu sehen, wie ist Gott mit seinem Volk umgegangen, damit wir ein Bild haben, wie geht er mit uns um. Und am Anfang gucken wir uns 1. Korinther 10 an. 1. Korinther 10. Nur, dass du weißt, ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist nicht so ein Bildchen, das nett passt, aber ist es wirklich biblisch, sondern was ich lernen durfte, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre und die Bibel legt sich mit der Bibel aus. Das hat mich damals begeistert als Philosoph. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, ich wünschte, das wäre so einfach, der hat gesagt, nachdem ich zum Glauben kam, du machst dir das Leben leicht. Genau, da gab es Sommerschlussverkauf in Deutschland und ich habe gesagt, wusste gar nicht, dass Sommerschlussverkauf ist. Da hat er gesagt, ja, du machst dir das Leben leicht, du liest in der Bibel und der Rest interessiert dich nicht. Manchmal wünschte ich mir, das wäre so einfach. Denn die ganzen Dinge, die du in der Presse hörst, die ganzen Dinge, die du hörst von Wissenschaftlern, das sind ehrenwerte Leute, die bemühen sich. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist der Versuch, an die Wahrheit zu kommen. Und wir wollen es nicht verteufeln, aber es ist nicht die Wahrheit. Wissenschaft ist der Versuch, Theorien aufzustellen, die zu prüfen. Und solange die nicht widerlegt sind, halten wir die für richtig. Aber am Ende werden wir feststellen, die einzige Wahrheit, die wir haben, ist Gottes Wort. Und deswegen lohnt sich, Gottes Wort anzuschauen. Und dahinter steht Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das kann ich dir sagen, mit der festen Zuversicht, alles, was ich gelernt habe an der Uni, das war, wir versuchen, die Dinge zu erklären, haben aber nicht wirklich Ahnung. Ein Mann, Sir Karl Popper, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der war auch hier in Wien, der hat mal gesagt, nein, du kennst Sokrates, der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir wissen das nicht, wir können es nie sagen. Und im 20. Jahrhundert hat dieser Popper gesagt, der war auch in Wien, Wiener Schule, und der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß und nicht mal das. Denn es könnte ja sein, dass das, was ich sage, richtig ist, aber ich habe keine Ahnung. Damit du das verstehen kannst, wir gehen manchmal zum Arzt und der eine Arzt sagt dies, der andere Arzt sagt dies, der Arzt sagt dies und was machst du jetzt? Jetzt müsste es den Überarzt geben, oder? Der da drüber, den Experten, der Wissenschaftler, der dir sagt, geh zu dem. Aber leider hat der Arzt seinen Wissenschaftler da, der Arzt hat seinen Experten da und der da. Und wer muss jetzt die Entscheidung treffen, ob du zum Naturheilverfahren gehst, zum chemische Keule-Arzt, zum Standardarzt? Du bist dein Körper, deine Entscheidung. Keiner weiß es genau, wir vermuten nur. Und dann ist doch gut, jemanden zu haben, der Arzt und dein Gott ist, der da drüber steht, wo du vertrauen kannst. Du kannst zu dem gehen und dem entscheide und Gott steht da drüber und der wird dir den Weg weisen, ganz sicher. Und so ist es mit aller Wissenschaft. Wir gehen zu Gottes Wort. Und Gottes Wort in 1. Korinther 10 sagt Folgendes von 1 an. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Das ist ein Bild auf das Volk Israel und wir gehen zurück gleich ins Alte Testament, die in Gefangenschaft waren, die herausgeführt wurden in Macht und Herrlichkeit und dann in ein neues Land gebracht werden sollten. Und er sagt, ihr, die ihr heute lebt, denkt zurück an das Volk Israel, das damals dort in Gefangenschaft war und befreit wurde. Das alles, was da geschrieben ist, in Vers 5, an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte dich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Das war bei dem goldenen Kalb. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an jenem Tag 23.000. Dort hatten sie sich vermischt mit einem anderen Volk. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Die hatten gemurrt und gemeckert. Und auch hier in 10, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Wir gucken uns das noch an. Die waren befreit und ständig sagen die, das ist zu anstrengend. Wir haben kein Trinken, wir haben kein Wasser. Es war in Ägypten viel besser. Warum müssen wir das jetzt machen? Warum ist das so? Wann kommen wir endlich an? Das ist wie kleine Kinder bei der Autofahrt, die immer, krieg ich was zu trinken, ist langweilig. Und er sagt, passt auf, dass ihr als Christen nicht genauso seid. Ihr seid auf dem Weg, ihr seid auf der Fahrt. Pass auf, dass du nicht irgendwie abweichst vom Weg. Pass auf, dass du nicht anfängst zu meckern. Denn es gibt ein Ziel. Gott hat etwas Gutes mit dir vor. All diese Dinge in Vers 11, aber die jenen widerfuhren, in 2. Mose bis Josua im Alten Testament, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Verstehst du? Der sagt, das, was im Alten Testament ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Nicht nur das Neue Testament, auch das Alte. Wir verstehen nicht alles, aber der sagt uns, das, was mit dem Volk war, die befreit wurden aus Ägypten, die dann rausgezogen sind durchs Tote Meer, dann in der Wüste waren, dann ins Land kamen, all das ist ein Vorbild für uns, damit wir im Glauben reagieren. Aber Achtung, Achtung, ist auch eine Warnung für uns, damit wir nicht abweichen vom Weg. Und das ist ein Vorbild für uns, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Verstehst du, das ist nicht längst vergangene Zeiten, sondern der gleiche Gott im Alten Testament ist der gleiche im Neuen. Der führt dich durch, der will dich lenken, dass du im verheißenen Land ankommst. Und deswegen gucken wir uns das an. In Vers 12 und 13 siehst du die Schlussfolgerung. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wenn jemand denkt, das wirst du sehen noch, du könntest alleine fertig werden mit den Dingen. Und das ist das Volk immer wieder, wir wollen unser eigenes Ding machen. Lass uns das machen, was wir wollen. Es war doch viel besser, unser Weg. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das weiß ich nach 28 Jahren Leben ohne Gott. Immer wieder gefallen, immer wieder, immer wieder. Jetzt packe ich es, jetzt schaffe ich es. Und sogar im Leben als Christ, nachdem ich errettet war, dachte ich, boah, jetzt mache ich das. Ich bin manchmal wirklich traurig, bin jetzt 25 Jahre gläubig. Dann gucke ich mir Dinge an und muss feststellen, nach 25 Jahren ist es entsetzlich, was für ein Depp man ist. Wie man alles kaputt machen kann, obwohl man den Herrn kennt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so schön, dass du wissen kannst, was in 13 steht. Wenn man auch ein Depp ist und da kommen Versuchungen und du denkst, wie kann man so hirnlos sein mit 54 Jahren, na, mit 53, jetzt weißt du, wie alt Maike ist. Wie kann man so hirnlos sein und solche Sachen machen? Dann sollst du wissen, dass es allen passiert. Das passiert jedem Menschen. Aber Gott ist treu und wenn der dir auch Prüfungen schenkt, wie durch die Wüste oder vorher, dann weiß der das Ende schon und du kannst das Ziel erreichen, wenn du zu ihm gehst oder wieder zurückgehst. Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst, sondern er wird zugleich mit der Prüfung und Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr das ertragen könnt und am Ziel ankommt. Lass uns beten und dann machen wir eine Time-Travel-Reise, leider nicht 4D, es gibt so ein tolles Museum hier in Wien, wo du auf dem Sitz sitzt mit Brille und dann siehst du alles an dir vorbeiziehen, Wien, aber sowas machen wir. Wir machen jetzt Time Travel zurück nach Ägypten und gucken uns an, wie Gott rettet und versuchen etwas für uns daraus zu lernen. Wir machen die Augen zu und beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du so wunderbar liebevoll bist zu uns, dass du uns führen willst, retten willst, ja, durch Schwierigkeiten durchbringst, immer wieder geduldig und gnädig bist, manchmal uns erziehen musst, strafen musst, ja, damit wir nüchtern werden und wieder zurück zu dir kommen, mit dem Ziel, am Ende uns zu dir zu bringen, in die Herrlichkeit. Ich bitte dich, dass wir bereit sind, das nicht nur zu hören, sondern auch in unserem Herzen anzunehmen und zu gucken, wo gehen wir auf eigenen Wegen, wo meinen wir könnten stehen und sind in Gefahr zu fallen. Herr, und auch, dass wir sehen, wie herrlich du bist. Ich bitte dich auch, wenn jemand heute hier ist und sein Leben ohne dich leben will, dass er sieht, Herr, das hat keinen Zweck. Am Ende wird es schrecklich. Und wir bitten dich, Herr, dass du die Ehre bekommst. Amen.
Amen.
Leben im Glauben. Und Punkt 1 ist, wir gehen zurück zu 2. Mose. 2. Mose ist das zweite Buch in der Bibel, ganz am Anfang. Und Gott hatte ein Volk auserwählt und mit Abraham jemanden gesucht, der aus völligem Unglauben in ein Land gehen soll, sollte eine Riesenfamilie kriegen, ein Land haben und ein Segen sein. Und dieser Abraham, der kriegte einen Isaak und der kriegte den Sohn Jakob. Und die sind dann später nach Ägypten gegangen, um dort Essen zu kriegen, sollten versorgt werden. Und dann 400 Jahre später, nachdem das Abraham verheißen war, das war schon gesagt bei Gott, nach 400 Jahren wirst du in einem Land sein und ich werde dich befreien. Alles war nach Plan. Alles lief nach Plan. Ist das Volk in Ägypten. Und dort ging es ihnen am Anfang gut, denn da war Josef, der war unter dem Pharao der mächtigste Mann. Und der hatte dafür gesorgt, dass die Familie dort in Gosen untergebracht werden konnte. Und die wuchsen und wuchsen und wuchsen. Aber dann kam ein Pharao, der die unterdrückte. Der wollte die nicht, die Juden. Das Volk Gottes war nicht gewünscht. Und deswegen machten die den Druck. Und die töteten dann oder wollten jeden Jungen töten, damit das Volk nicht größer wurde. Und in dieser Zeit war das Volk unter Zwangsarbeit, unter Schwierigkeiten. Wenn wir das angucken, dann kommt uns das manchmal vor wie dieses Leben. Das ist richtiger Druck. Immer wieder das Gleiche, jeden Tag. Schwierigkeiten, Leid und Druck. Und Gott, musst du wissen, ist ein Gott, der dich nicht da stehen lassen will, wo du bist. Wir haben zu tun mit Kriegen, mit Krankheiten, mit Katastrophen, die passieren, Umweltkatastrophen, jede Menge Krisen. Wir sind in der letzten Zeit, die Masken zeigen das, wir wissen das in der Ukraine. Das Leben hier ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat für die Ewigkeit für dich. Und wenn du auch darunter leidest, persönlich unter Krankheiten, unter Tod, unter irgendwelchen Krisen, da musst du wissen, was hier galt für das Volk in Ägypten. Wir gehen zu 2. Mose 2. Und da heißt es in 2. Mose 2, 23. Viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechte kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht brennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, ja, in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Wir sehen, die sind in Knechtschaft unterdrückt mit Leid. Aber was du unbedingt sehen musst, ist, was in Vers 23 und 24 steht, in Kapitel 2. Das haben wir gelesen. Die schrien, und denk dran, das Volk, die Kinder Israels, schrien, seufzten über ihre Knechtschaft. Die waren bedrückt. Das ist nicht, dass Gott etwas macht, ohne dass du das willst. Der wartet darauf, dass du rufst. Aber eins sollst du wissen. Hier steht, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott und Gott erhörte ihr Wehklagen. Gott gedachte an seinen Bund. Gott sah auf die Kinder und Gott nahm sich ihrer an. Gott hört, wenn du ihn rufst, egal in welcher Situation du bist, egal wie schlimm das ist. Und wenn wir alle weggeführt würden in Kriegsgefangenschaft, Gott sieht das. Und es ist Gott nicht gleichgültig. Der hört das Wehklagen, der denkt daran, wenn du sein Kind bist, dass du einen Bund mit ihm hast, so wie er daran dachte, dass er das Abraham erzählt hat. Und Gott sah auf die Kinder Israels und er nimmt sich deiner an. Der weiß, der hört, der sieht und dann handelt der, wenn du zu ihm bittest. Und das können wir auch wissen, egal wo du gerade bist. Der Jesus hat mal gesagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan, bittet und es wird euch gegeben. Unser Gott ist ein Gott der Fürsorge und Barmherzigkeit in einer Welt, die wirklich kalt und krank ist. Aber du kannst jederzeit zu ihm kommen, der reagiert. Was macht er hier? Er sucht sich einen Mann aus, den Mann, den er gebrauchen kann, um sein Werk zu tun. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich war damals dankbar über jemanden, der mir das Evangelium erzählt hat und kam und gesagt hat, Gott kennt dich und hier ist der Weg aus der Knechtschaft, der Sünde, die ich hatte. So sucht Gott den Mose aus und Gott ist ein heiliger Gott, das ist kein Kumpel, wo Mose sagt, ah, endlich bist du da, Gott, sondern der fiel wie tot fast. Das ist ein ehrfurchtgebietender Gott. Und das macht uns so Mut. Denn weißt du, wenn Gott nicht ehrfurchtgebietend wäre und herrlich und heilig und gerecht und allmächtig, dann könnte er überhaupt nicht helfen und eingreifen. Aber weil er so ist, hat er alle Macht und kann eingreifen. Was sagt er übrigens? Der sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Ich habe euch erwählt und ich werde treu mit euch sein. Und was will er machen? Vers 7, ich habe das Elend meines Volkes sehr wohl gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört. Und was will er machen in 8? Ich bin gekommen, um dich zu erretten aus der Hand der Ägypter, aus dem Land raus in ein gutes, weites Land, wo Milch und Honig fließt. Gott sieht dich und sein Plan ist, der holt dich raus, da wo du bist, und er stellt dich rein an einen Platz, wo du leben kannst und wo du von ihm versorgt bist. Knechtschaft haben wir auch in diesem Leben. Und ich musste das lernen, dass ich ein Knecht der Sünde bin, so wie die Bibel das sagt. Knechtschaft ist ganz einfach. Du willst gerne etwas tun, aber du tust es nicht, weil jemand anders dir vorschreibt, was zu tun ist. Wenn du wissen willst, was ist Knechtschaft der Sünde, kurze Umfrage hier, wer will gerne klauen? Wer lügt gerne? Wer findet Ehebruch ist etwas Ehrenwertes? Keiner. Wer ist gern neidisch? Keiner. Wer tötet gern? Keiner hier. Wer hasst andere gerne? Keiner hier. Wir sind uns einig. Du denkst, was sind das für blöde Fragen, oder? Das ist so ein Unsinn. Hä? Aber verstehst du, wir sagen manchmal, boah, Gott ist so hart, der verbietet einem Sachen. Der stellt einen so unter Druck, das ist wie Knechtschaft. Aber das, was Gott verbietet, sind ausschließlich schlechte Sachen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein. Verstehst du? Und wir kämpfen gegen Gott, weil er uns Dinge verbietet, obwohl er uns nur das verbietet, was wir sowieso nicht wollen. Keiner will eine kaputte Ehe hinter sich haben. Keiner will neidisch sein. Keiner will hassen. Das will keiner. Und was Gott dir verbietet, ist nur das, was schlecht ist für dich. Und was Gott dir erlaubt, ist das, was wirklich gut ist für dich. Aber wir alle tun Dinge, die wir nicht wollen. Vielleicht guckst du manchmal Dinge, die du gar nicht willst im Internet. Und du denkst, oh, das ist ein Kampf. Oder du ärgerst dich über deine Kinder oder deine Frau oder deinen Mann, obwohl du das gar nicht willst. Verstehst du? Das ist Knechtschaft der Sünde. Du tust Dinge, die du nicht willst, weil irgendwie in dir ein Gesetz ist, das das macht. Die Bibel nennt es das Fleisch. Und Satan ist jemand, der füttert das. Guck dir das mal an im Internet. Du musst dir das nicht gefallen lassen, was die anderen dir sagen. Schau mal am Arbeitsplatz, denen geht es viel besser als dir. Schau mal, der da hinten neben dir sitzt, hinter dir sitzt, der ist viel glücklicher als du. Und plötzlich fangen wir an, sogar in einer Gemeinde zu kämpfen. Warum sollten wir das tun? Wer will Kämpfe? Na, keiner. Das ist Knechtschaft. Du tust etwas, was du nicht willst, obwohl du negative Folgen davon hast. Im heutigen Deutsch könnten wir das Sucht übersetzen. Wir sind süchtig danach, Dinge zu nehmen, die uns schaden. Du nimmst Drogen, willst es eigentlich nicht, siehst die Folgen, aber nimmst es weiter, weil es irgendwie einen Kick gibt, obwohl du weißt, es zerstört dich. Wir haben mehrere davon in der Gemeinde. Das ist die Idee von Sünde, verstehst du? Das ist Sucht, es zerstört dich, es trennt dich von Menschen, es trennt dich von Gott und wir machen es trotzdem. Wenn du das siehst in deinem Leben, dann weißt du, das ist Knechtschaft, die dich unterdrückt und dir den Spaß nimmt und die Freude nimmt, die Gott für dich hat. Und so war das in Ägypten. Die hätten toll leben können. Die hatten ein super Land, das war fruchtbar und die hätten sich ausbreiten können. Aber der Pharao sagte, nee, das will ich nicht für das Volk. Und Gott sieht es und Gott schickt seinen Mann und Gott sagt, ich werde die rausführen da und werde die in ein Land bringen, das gut ist. Wir gucken uns 2. Mose 4 noch an, 21, 23. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Und es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Das sparen wir uns. Mose war nicht gehorsam. Und dann musste seine Frau die Kinder beschneiden und dann war alles wieder gut. Aber was wir hier sehen ist, der sollte zum Pharao gehen und sagen, Pharao, du hast keine Macht mehr. Das ist ein Gott, der größer ist als du. Und lass seinen Sohn gehen. Warum mir das wichtig ist, ist, dass du verstehst, jeder, der an Jesus Christus glaubt, der in Knechtschaft der Sünde lebt und zu Christus geht und ihn bittet, bitte rette du mich. Ich komme nicht alleine da raus. Befrei du mich, wie damals Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, der kann frei werden. Und der ist ein Sohn Gottes. Wir sind Söhne, jeder einzelne von uns. Und damals, das Volk Israel, das war genannt Sohn Gottes. Wenn wir weiter gucken, dann guck dir an, da ist Israel das Volk und da bist du. Israel das Volk und da bist du. Und so wie Israel errettet wird aus Ägypten in das Land, so kannst du errettet werden aus der Knechtschaft in ein besseres Leben. Und wenn bei Israel manche verloren gehen, dann geht es nicht um das Thema ewiges Heil oder nicht, sondern es geht darum, wenn Israel als Sohn ganz ankommen will, dann müssen Teile von Israel weg. Und wenn du ganz ankommen willst im Segen, dann müssen Teile von dir einfach weg. Der Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich ist, muss weg. Was Christus ist, geht weiter. Das ist die Ich-Diät, könnten wir das nennen. Die Ich-Diät. Ich muss unbedingt abnehmen. Als ich letztens Basketball gespielt habe, habe ich gedacht, boah, das ist echt schwer, wenn man einen Tanker in einem Yachthafen steuern will. So fühlte ich mich auf dem Basketballfeld. Aber die Ich-Diät, da müssen Kilos weg. Aber die Ich-Diät heißt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Er muss wachsen, ich abnehmen. Und das ist das Ziel, wenn du erlöst bist, dass du abnehmen musst und dass er mehr Anteil hat in deinem Leben. Wir gucken uns das weiter an. Wir gehen nach 2. Mose 5, 1 bis 4. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Gott sah das Volk in der Knechtschaft und wollte das erretten. Jetzt sucht er seinen Mann und sagt, ich werde dich dahin schicken, sag dem Pharao, was ich tue. Kennst du sowas? Du bist mit Gott in Kontakt? So ging mir das damals. Du sprichst mit anderen über Gott und sagst, da ist ein Gott, der ist allmächtig. Und die sagen, wer ist Gott? Ich kenne keinen Gott. Da gibt es doch gar keinen. Es kann doch keiner größer sein als ich, bitte. Und so dachte ich früher auch. Ich bin das Maß der Dinge. Und wenn ich entscheide, das zu machen, mache ich das. Wenn ich das machen will, mache ich das. Und ich war blind für Knechtschaft. Und ich war blind dafür, dass einer über mir stand, der mehr zu sagen hat. Der Pharao, der sagt, ich kenne keinen Gott. Ich habe auch keine Lust, das zu machen. Vielleicht geht dir das auch so. Wenn das der Fall ist, dann sollst du unbedingt Gottes Wort weiterlesen und wissen, da ist einer über dir. Der ist größer und stärker. Der hat alle Macht, alle Weisheit, aber der liebt dich und der will auch dich retten und weiterführen. Aber wenn du den ablehnst, dann wird es dir so ergehen wie Pharao. Der kämpfte gegen Gott. Der dachte, er ist stark genug, der Größte, und musste sehen, dass er verliert. Gott will retten. Und wen er rettet, den führt er mit Liebe in die Freiheit. Aber die Gegenseite von seiner Liebe ist seine Heiligkeit, sein Zorn. Wer im Weg steht für das, was Gott tut, den wird er vernichten. Verstehst du? Gottes Zorn und Liebe sind 2 Dinge der gleichen Medaille. Weil Gott das Gute so sehr liebt, muss er das Schlechte so sehr hassen, dass er das wegbringt. Und weil Gott seine Kinder so sehr liebt, ist er zornig auf die, die seine Kinder verletzen oder töten wollen. Jeder Papa wird reagieren, wenn man seinen Kindern was antut. Und zwar mit aller Energie. Nicht, weil er ein ärgerlicher, böser Mensch ist, sondern wer seinen Kindern etwas antun will und die verletzen will, da wird jeder Papa reagieren und sagen, okay, jetzt werde ich mir eingreifen, und zwar mit aller Härte. Sein Zorn und seine Liebe sind die Dinge einer Medaille. Er muss das Gute lieben, deswegen wird er das Böse hassen und zornig sein, weil es das Gute kaputt macht. Warum bringt Gott Menschen in die Hölle? Damit die nicht den Himmel kaputt machen. Wir sind da wahrscheinlich in der Medizin, deine Masken oder die Masken, die wir haben, da sind wir total intolerant gegen Viren, oder? Du hast keinen Bock auf Viren, ne? Und du tust alles, damit die nicht dahin kommen. Und dann werden die Viren getötet mit Desinfektionsmittel, mit Sprühen. Ist es schlimm? Hast du je Mitleid mit Viren gehabt? Die wollen auch nur leben. Blödsinn, ne? Das ist richtig. Was wollen wir mit Viren? Aber du musst wissen, manche Viren sind gut. Manche Viren sind gut. Und jetzt müssen wir die Viren, die schlecht sind, töten. Und die Viren, die gut sind, müssen irgendwie überleben. Bakterien sind nicht immer schlecht. Wir müssen die töten, die schlecht sind, und dann schnell Joghurt essen, nachdem wir Antibiotikum gegessen haben. Der ganze Magen ist kaputt, müssen wir Joghurt essen, damit die guten Viren wiederkommen. Verstehst du? Wir brauchen Gesundheit. Und es braucht beides. Liebe für das Gute, Zorn, Hass für das Böse. 2 Seiten einer Medaille. Und deswegen geht Gott gegen den Pharao vor, weil er sein Volk vernichten will. Das ist nicht, weil Gott böse ist oder so zornig aus Emotionen, sondern das ist ganz gerecht und klar. Willst du, dass Übeltäter bestraft werden? Willst du einen gerechten Gott, hat mal jemand gefragt. Und wir alle sagen, klar, klar soll der gerecht sein. Das Dumme ist, na, das Gute ist, er wird alle bestrafen, die ungerecht sind. Das Dumme ist, wir sind alle dabei. Aber wenn du zu Gott gehst und den bittest, so wie das Volk das gemacht hat, bitte Gott, rette mich, dann hört er, der sieht es, der denkt dran und er wird handeln. Und das macht er jetzt. Wir springen weiter zu 11, 1 bis 8. Und in der Zwischenzeit hat Gott dem Pharao gezeigt, wie mächtig er ist. Denn der hat an Nummer 1 Wasser zu Blut verwandelt. Und alles das, was jetzt kommt, was Gott macht bei dem Pharao, ist eigentlich ein Gericht an den Göttern der Ägypter. Der zeigt Ägypter an, was ihr glaubt, ist null und nichtig. Der Nil war bei den Ägyptern ein Gott, weil der Leben brachte. Und Gott zeigt, ich kann deinen Nil einfach zerstören, ich mache aus dem Wasser Blut. Und dann kam die zweite Plage, Frösche überall. Und die Ägypter, die hatten Hekt, den Gott der Froschheit. Die dachten, das bringt Leben. Und Gott zeigt, deine Götter, die werde ich einfach zerstören. Ich zeige dir, wer der Herr ist. Und dann kamen die Mücken, die Hundsfliegen. Dann kam eine Viehseuche, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und Finsternis. Pharao ist eigentlich der Sonnengott. Ra ist die Sonne. Und Gott macht die Sonne finster, um zu zeigen, Pharao, du bist der Sonnengott, aber du hast nicht mal Macht über die Sonne. Ich kann die an- und ausknipsen, ich habe alles in der Hand. Verstehst du, wie mächtig Gott ist? Wenn du das kannst, lies das mal durch. Das ist wirklich bewegend. Wenn du dir vorstellst, so ist das Leben und der hat es wirklich in der Hand. Und er will das nicht gegen dich verwenden, sondern der will das für dich benutzen. Wenn du rufst, Herr, ich bin in Knechtschaft, dann hört er das, der sieht es, der reagiert und befreit dich. Wer den ablehnt und sagt, ich kenne Gott nicht, der wird erleben, was der Pharao erlebt und echte Niederlagen im Leben haben. Und dann in 11, 1 bis 8. Und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. So rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihren Nachbarn silberne und goldene Geräte fordern soll. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharaos und in den Augen des Volkes. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt. Auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels, die sein Volk sind, soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füßen fallen und sagen, zieh aus, du und das ganze Volk hinter dir her, danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pharao hinweg mit grimmigem Zorn. Gott macht einen Unterschied. Und wer gerne zu Gott gehören möchte, den wird er befreien. Wer aber sagt, nein, mit Gott will ich nichts zu tun haben, der wird am Ende die Konsequenzen von seinem eigenen Handeln haben. Damals wurde das Passamahl eingesetzt. Und in 12 können wir das sehen, da redete in 3, redet zu der ganzen Gemeinde Israels, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Das heißt, man schneidet die Kehle und das Blut geht raus. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Warum sollten die das machen? Ihr habt heute gelesen, dass der Herr Jesus eingezogen ist. Und genauso war das mit dem Lamm. Denn der Herr Jesus sagt, ich bin das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und dieses Lamm sollte geschlachtet werden und man sollte an die Türpfosten das Blut streichen. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Aber wenn Gott es sagt, der weiß warum. Und wer das gemacht hat, im Vertrauen drauf, Gott weiß, was er sagt. Gott ist gut. Wir wissen nicht, warum er das macht. Aber wer tatsächlich an die Türpfosten das Blut eines geschlachteten Lammes gestrichen hat, der war frei von der Katastrophe, die kam. Es ging in der Nacht ein Engel Gottes durch, der Todesengel, und der brachte jede Erstgeburt um in dem Haus, wo kein Blut an der Tür war. Der ging dahin, guckte, hat jemand das gemacht? Dann ging er nicht rein. Hat das nicht gemacht, ging er rein. Ist Gott grausam? Nein. Seine Liebe schützt alles, was gut ist. Sein Zorn muss alles das ausrotten, was gegen Gott und seinen Plan ist. Nicht, weil Gott sagt, ich mache, was ich will allein, sondern weil Gott weiß, was gut ist. So wie bei der Medizin, wir haben das besprochen. Schlechte Viren müssen abgetötet werden. Aber jeder hatte die Chance, das zu machen. Jeder konnte frei rauskommen. Wer das Blut eines Lammes hatte, der konnte frei rausgehen. Es gibt immer eine Lösung bei Gott, immer. Und für dich, egal wie du drin steckst, egal wo du gerade bist, egal wie oft du gesagt hast, Gott, lass mich in Ruhe, es gibt immer eine Chance, umzukehren. Mit dem Blut des Lammes und das wahre Lamm ist Jesus Christus. Wir feiern das jetzt. Und ganz interessant ist, das Lamm, haben wir gelesen in 2. Mose 12, 5, musste makellos sein. Das war der Herr Jesus. Das musste männlich sein. Das war der Herr Jesus. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Wann wurde Passa gefeiert? Exakt da, als der Herr Jesus mit den Jüngern Passa feierte. Wann musste das in die Familie aufgenommen werden? Exakt an dem Tag, als der Herr Jesus einzog nach Jerusalem. Der war das Lamm, das nach Jerusalem kam, und dann war der die 4 Tage in Jerusalem. Und dann war das Passafest. Warum machte man das mit dem Lamm? Weißt du, wahrscheinlich, Gott wollte am Anfang nicht den Tod der Tiere. Das kam erst durch Sünde. Damit wir immer wieder verstehen, wenn jemand Blut lässt, das ist brutal. Du darfst es, man darf das Fleisch essen, das ist erlaubt. Aber wir sollen daran denken, ein Tier muss sterben. Und so war das mit dem Lamm. Das Lamm musste in die Familie kommen und du kannst dir vorstellen, die Kinder, oh, ist das süß, dann kommt das mit ins Wohnzimmer und dann kuschelst du mit dem. Und das ist schön, das ist unser Lamm, das behalten wir jetzt immer. Und dann musste der Vater sagen, nee, das Lamm muss sterben. Und dann fragen die, warum? Warum soll das sein? Das ist doch so süß. Guck mal, das ist noch so klein. Das hat gar keinen Fehler. Lass uns doch lieber eins nehmen, das kaputt ist. Dann können wir das geben. Aber so macht Gott es nicht. Wenn der dich retten will, dann nimmt er das Beste, was er hat, seinen Sohn. Der ist ohne Fehler. Und das muss er sein, denn nur ohne Fehler kannst du gerettet werden mit deinen Fehlern. Ich weiß nicht, kennst du das? Früher in der Schule hatte ich so Radiergummi oder so einen Tintenkiller. Und wir haben so rumgesaut mit den Tintenkillern, dass wenn du zu viel über Tinte gingst, dann war der Tintenkiller voll blau. Oder das Radiergummi war schwarz. Und wenn man dann irgendwas weggekillt hat, heißt es bei euch auch Tintenkiller? Ja. Was passiert, wenn du zu viel damit rumgesaut hast? Dann malt der blau und macht es nicht mehr weg. Also er muss richtig rein sein, und wenn du dann einen neuen hattest, Tintenkiller, dann konnte man in das Blau der Tinte so richtig schön reinschreiben. Es war so sauber und konnte man Geheimschrift machen. Aber wenn der sauig war, dann konntest du da nichts wegkillen. Das geht nicht. Das wäre genauso wie mit einem, manchmal bei uns war das so mit den Kindern, die haben mit dem Putzlappen den Tisch abgewischt und dann war da Soße und anderes und dann haben die schön über die Soße den Lappen drüber und dann den restlichen Tisch so abgewischt. Kannst du dir vorstellen? Das sah super aus. Das hilft nichts. Der Lappen muss sauber sein. Und nur wenn der Lappen sauber ist, dann wird der Rest rein. Verstehst du, das Lamm musste rein sein. Und der Herr Jesus muss rein sein, sonst kann der das nicht säubern, was wir an Schmutz produzieren. Das ist Gottes Logik, aber wir verstehen das. Und so wie damals dieses Lamm benutzt wurde, musste geschlachtet werden, das Blut an die Türen, genauso ist es heute. Du kannst sagen, das mag ich nicht. Du kannst sagen, das finde ich brutal, aber so ist es bei Gott. Nicht, weil er brutal ist, sondern weil unsere Schuld und Sünde so brutal ist. Was wir machen, macht so viel kaputt. Und er will es nur heilen. Und er hat den Weg ausgesucht, damit ein Unterschied ist zwischen denen, die an ihn glauben und vertrauen mit dem Lamm, und denen, die sagen, ich mache mein eigenes Ding. Ich kann mich selber retten. Ich komme da selber raus. Aber am Ende kommt der Todesengel und bringt uns weg. In Kapitel 19 ist es dann soweit, dass die aus dem Land ausziehen. Nein, ich war... Das war zu weit. Das muss 14 sein. 14. Und nachdem die Erstgeburt nicht getötet war und eine Finsternis war, hat Pharao gesagt, geht, geht, haut ab hier, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Und hat die weggeschickt. Und ab Vers 9 lesen wir in 14,9. So jagen ihn, oh, ab 8 fangen wir an. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. Durch seine starke Hand hat Gott die geführt. So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharaos und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachichot gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Gott hat die Wunder gezeigt. Der hat das Wunder getan, ihr könnt gehen. Der hat die bis zum Meer gebracht. Und manchmal lässt Gott uns in einer Situation, wo wir nicht vorwärts und zurück können. Vor denen das Meer, hinter denen die Ägypter. Puh, was soll ich machen? Jetzt ist es zu spät. Wir dachten, oh, Gott kann alles, der hat die Wunder getan. Und jetzt stehe ich da, wie kann ich da weiterkommen? Kennst du sowas? Ich weiß noch, als ich gläubig wurde, da habe ich gedacht, ich kann alles. Ich kann alles. Also plötzlich klappt das Leben. Ich habe es geschafft, einen Lohnsteuerjahresausgleich beim Finanzamt abzugeben, ohne zu lügen. Wow! Das habe ich Jahre davor nie geschafft. Ich habe immer gedacht, ah, ich bin armer Student, Mensch, die 50 Euro. Plötzlich gingen Sachen, da habe ich gedacht, wuh, ich konnte netter sein als vorher. Habe gedacht, unglaublich. Am Anfang habe ich noch gedacht, Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus war meine Freude. Und dann ändert sich das ein bisschen, wenn du siehst, wie groß Gott ist. Am Anfang sagst du, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Alles vermag ich durch Christus. Alles kann ich. Verstehst du? Am Anfang ist Christus groß und du klein. Aber je öfter das klappt, irgendwie kommt anstatt Christus, kommt Christoph. Wo kommt der dahin plötzlich? Und eigentlich soll Christoph heißen Christusträger, aber plötzlich war das anders. Jetzt war der da oben. Und es passiert. Das ist immer schlecht. Aber Gott ist so lieb. Der bringt uns in eine Situation, wo nichts mehr geht. Und jetzt sagt er, vertrau mir. Du musst nicht kämpfen. Aber wir denken, wir müssen was machen. Jetzt muss ich was machen. Und was machten die? in 11. Sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast? Mensch, wären wir besser in Ägypten geblieben. So ein Mist. Wir haben vertraut und nichts passiert und jetzt ist zu spät. Vers 13. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest, seht die Rettung des Herrn, die er euch bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Wir müssen verstehen, echte Rettung gibt es nicht durch uns. Wir schaffen das nicht. Echte Rettung kann nur Gott. Und er möchte, dass wir gar nichts tun. Die Bibel sagt, aus Gnaden seid ihr errettet. Durch Glauben. Einfach nur Vertrauen, dass Gott, was der getan hat, reicht aus. Du musst nichts dazu tun. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Verstehst du, ich musste völlig ohnmächtig dastehen, damit nicht, du bist froh, dass es so ist, damit im Himmel ich nicht dastehe und sage, oh, ich war Pastor, ich habe das gut gemacht, jetzt bin ich hier. Es muss so sein, dass jeder weiß, der Christoph ist ein Depp, so ein Hornochsen gibt es nicht noch zweimal. Dass der im Himmel ist, wundert wirklich jeden. Aber das Wunder hat Christus bewirkt. Und der hat alle Macht und Herrlichkeit und der kriegt alle Ehre. Wir würden nun größenwahnsinnig sein sonst, wenn wir das machen. Und deswegen sagt Gott, du musst in die Not kommen. Du kannst da nicht weiter, aber sei still. Warte, ich rette dich. Und so hat er das damals gemacht, als ich 28 war und meine Sünden bekannt habe. Und ihm gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr. Ich bin in Knechtschaft. Ich tue, was ich nicht will. Ich kriege Druck. Ich weiß nicht, wie ich weiter soll. Ich sehe meine Zukunft, dass ich verloren bin, wie Pharao verloren war. Du bist mächtiger. Bitte, bitte rette mich. Weißt du was? Der hat mich gerettet. Der hat mir vergeben, alle meine Sünden. Und warum konnte ich ausziehen? Weil ich geglaubt habe, dass das Blut eines Lammes hilft, dass der Verderber vorbeigeht. Das Blut des Christus reicht völlig aus. Ich hatte Corona und in der Zeit im Dezember, keine Ahnung, da wollte der Herr mit mir sprechen. Ich war nicht geimpft und wir hatten damals Freimut, das so zu machen. Und plötzlich hatten wir Corona und nach 7 Tagen habe ich Angst gekriegt, jetzt sterbe ich. Plötzlich gab es so Anzeichen, dass es schlimmer wurde angeblich. Ich habe richtig Panik gekriegt. An dem Tag haben wir noch schnell, ihr könnt euch erinnern, ne? Dann haben wir noch unsere Vollmachten ausgefüllt beim Arzt, bei den Banken. Ich habe gedacht, also keine Ahnung, was mich da überfallen hat. Ich war völlig in einem Loch drin. Ich hatte einen Artikel gelesen, dass nach 7 Tagen kommen die richtig schwierigen Sachen. Dann ist die Lunge zerfressen und dann liegst du im Krankenhaus. Und ich habe damit gerungen, was würde ich machen, wenn ich im Krankenhaus liege und die sagen, und ich will Zeugnis geben vom Herrn Jesus. Und die sagen, ja, guck mal, du Depp, du erzählst uns mit Christus, der hilft. Und jetzt liegst du hier und wir müssen dir helfen. Und du belegst die Betten von anderen. Aber wir haben vorher darum gebetet und haben gesagt, wir haben Freimut, dass der Herr uns bewahrt. Nicht vor Schmerzen und Krankheit, aber vor schwierigeren Dingen. Und dann lag ich da und habe gedacht, was werde ich sagen, wenn die sagen, guck mal, du Trottel. Hättest dich mal impfen lassen, anstatt da auf deinen Gott zu vertrauen. Ich musste echt durchkämpfen. Ich habe gedacht, was sage ich denen? Ich weiß, Gott kann das. Ich bin auch nicht gegen Impfung. Versteht es richtig? Wir sind nicht gegen Impfung. Gott kann auf die Weise helfen oder auf die Weise. Du hast den Arzt, der sagt dies, den dies, darüber Wissenschaftler. Du musst entscheiden. Und darüber steht Gott. Beides ist in Ordnung. Gott kann von den Folgen Coronas helfen, von den Folgen der Impfung helfen. Gott kann mit Impfung helfen, Gott kann ohne Impfung helfen. Gott kann einfach alles, der ist nicht begrenzt. Und als ich da las, musste ich durchgehen und habe gedacht, okay, wenn ich vor Jesus stehe, dann wüsste ich einige Sachen, die ich nicht in Ordnung gemacht habe. Auch als Christ. Ich weiß Dinge, die wollte ich noch ändern. Da wollte ich noch Buße tun, das bekennen. Und ich habe Panik gekriegt. Und musste zu dem Punkt kommen, wo ich wusste, wenn ich vor Jesus stehe und er sagt, pass mal auf Christoph, ich habe dich vor 25 Jahren gerettet. Und das, was du da gemacht hast mit deinen Kindern, mit deiner Frau, in der Gemeinde, das ist jetzt nicht so glorreich. Und dann hast du noch da einen Kampf gehabt und da einen Kampf, da hast du Leute im Stich gelassen und dies. Habe ich gedacht, was mache ich? Und ich musste zu dem Punkt kommen, wo ich wusste, Herr, ich kann nur still sein Es ist deine Rettung. Und ich vertraue nur auf das Blut Jesu. Der hat es alles bedeckt. Und ich stehe hier mit nichts. Ich bin Pastor, aber davon habe ich auch nichts. Im Pastor kommt Tor vor. Ne? So in Missionar kommt Narr vor. Das sind die Deppen, die versuchen, etwas zu tun. Und nur dann, wenn sie auf Christus vertrauen, dann wird es auch was. Aber man kann auch in den Kanal kommen und denken, ach, ich muss was machen, ich kann was machen. Und dann sagt Gott, okay, der Herr wird für dich kämpfen. Du sollst einfach still sein, Christoph. Denn die Rettung ist nicht meine Sache, sondern ist die Sache des Herrn. Und als ich das hatte, wusste ich, ich kann zum Herrn gehen. Und dann wusste ich auch, ich kann denen sagen, wissen Sie was, Sie müssen mich nicht behandeln. Mit allem Ernst. Sie können mich hier liegen lassen, aber ich weiß, wo ich hinkomme. Und wenn jemand die Hilfe braucht, da gibt es so eine Triage, dann lassen Sie mich liegen. Wirklich. Ich weiß, ich werde ringen um jede Minute wahrscheinlich, die ich kriegen kann. Aber wenn es hart auf hart kommt, wusste ich, ich kann sagen, es macht nichts. Mein Leben ist in sicherer Hand. Nicht, weil ich was im Griff habe, gar nicht. Oder weil mein Leben so gut läuft. Ich hoffe, das weißt du jetzt. Nicht deswegen, sondern weil Jesus so gut ist, weil er das Lamm ist und er rettet. Er ist das Opferlamm, er ist das Passahlamm und er ist der, der wirklich retten kann. Befreiung nur durch ihn. Und nachdem die das gesehen haben, gehen wir in 1,19. Und was wollte Gott? Oh, Entschuldigung, in 2,19. Was wollte Gott von seinem Volk? Und jetzt ruft er die zum Berg. Du sollst übrigens wissen, dass die Sache mit dem Berg, nachdem die ausgezogen sind, wäre ganz schnell, die hätten ganz schnell vom verheißenen Land, vom Land der Knechtschaft ins verheißene Land gehen können. Aber die mussten vorher zu Gott und mit ihm alles in Ordnung bringen. Gott sieht und hört deine Nöte und hat Fürsorge für dich. Gott liebt dich, aber wenn du ihm folgst, aber er ist auch zornig gegen den, der gegen ihn kämpft. Und Gott sucht Gemeinschaft mit dir. Der heilige Gott will dich nicht nur retten, damit du irgendwo rumrennst, sondern der will bei dir sein und Gemeinschaft haben. Und das sagt er in 19,1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort am Berg gegenüber. Also 3 Monate nach dem Auszug. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an Ägypten getan habe und wie ich euch auf Adlersflügel getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich, legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Gott sieht die Not, Gott rettet und befreit und Gott führt in Gemeinschaft. Und was will er? Das hört sich bedrohlich an für uns, weil wir so individualistisch, egoistisch sind und wir verpassen das Allerbeste von dem, was Gott macht. Der sagt in Vers 5, ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Ganz ehrlich, willst du das Eigentum von jemand anderem sein? Ist es nicht irgendwie, du kommst von der einen Knechtschaft, vom Pharao, in die andere Knechtschaft und jetzt bist du das Eigentum Gottes? Viele sind gestolpert darüber. Aber weißt du, es geht darum, wer ist derjenige, dem du gehörst? Und was hat er für Ziele mit dir? Unsere Tochter, die hat jetzt ein Baby gekriegt. Jetzt bin ich Opa. Yeah. Und ich musste schmerzlich feststellen, das ist Eigentum von meinem Schwiegersohn und der Tochter und nicht meins. Denen gehört das. Das sagen die. Wir wissen, das ist anders. Kinder sind eine Leihgabe und die müssen das auch irgendwann abgeben. Und je eher du das lernst, desto besser ist es. Aber das ist deren Eigentum im Moment. Und weißt du, das ist so toll. Weil die Alternative ist, lass das Kind alleine. Es gehört keinem. Kennt ihr sowas, so Klappen, wo man die Kinder abgeben kann? Ist es nicht grausam, wenn jemand sein Kind abgibt, weil er gar kein Verhältnis zu seinem Kind hat? Wenn er sagt, da habe ich nichts mit zu tun, das stört nur dieses Kind. Verstehst du, es geht nicht darum, ob etwas Eigentum ist oder nicht, sondern die Frage ist, wer ist der Eigentümer? Es geht auch nicht darum, ob man gehorsam sein muss oder nicht, sondern wem muss ich gehorsam sein? Wie gut, dass jemand sich um mich kümmert. Wie gut, dass jemand mir sagt, was los ist, wenn er gut ist. Und wenn du Gottes Eigentum bist, verstehst du, dann wird Gott zornig sein gegenüber jedem, der zu dir kommt und dir Schaden zufügen will. So wie gegenüber Pharao. Lass mein Volk ziehen. Und wenn du mein Volk nicht ziehen lässt in Freiheit, dann werde ich, Pharao, gegen dich kämpfen. Und ich bin größer als du. Wenn du Eigentum Gottes bist, du bekennst ihm deine Schuld und sagst, Herr Jesus, ich weiß, ich gehe verloren wie der Pharao. Aber bitte, bitte, ich bekenne dir meine Schuld. Ich glaube an das Blut des Lammes, Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Und dann sagst du ihm, weißt du, Herr Jesus, ich will nicht nur mein eigenes Leben jetzt weiterleben. Ohne Sünde, du vergibst mir, sondern ich will für dich leben, dann wird Gott dich als sein Eigentum annehmen. Und der wird dich behüten wie seinen eigenen Augapfel. Wenn jemand so da dran geht, dann wird er sofort was tun. Und das ist dir nicht zum Schaden, denn hier heißt es weiter, Vers 6, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ein Königreich, erhoben irgendwie. Wir wissen, wir sind nicht so gut, aber durch Jesus Christus haben wir mehr, als wir je dachten. Ist es nicht schön, dass Gott uns in seine Gemeinschaft holt? Gott will übrigens noch mehr. Wir hören an dem Punkt auf. Gott will noch mehr. In dem Ganzen konnten wir sehen, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Der Pharao ist gefallen, weil er meinte, er sei wer. Diejenigen, die meinten, sie könnten sich selbst retten, sind gefallen. Aber wer auf Gott vertraute und bereit war, durch die Schwierigkeiten durchzugehen, der Druck, die Befreiung, der Weg vor dem Meer, der musste erleben, Gott ist treu. Und wenn wir auch in Situationen kommen, wo wir nicht rauskommen, dann ist Gott so treu, dass er nicht nur die Prüfung gibt, sondern mit der Versuchung, mit der Prüfung auch den Ausgang, sodass du das schaffen kannst. Und am Ende kommst du zu ihm und kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Knechtschaft, da sind wir. Gott hört, der sieht, der handelt und der wird was unternehmen. Befreiung durch Gott, der greift ein mit Macht und Herrlichkeit. Der ist zornig auf jeden, der sein Volk bedrängt, aber der ist liebevoll für jeden, der ihm das Leben übergibt. Und der rettet von der Knechtschaft der Sünde, damit du frei ausgehen kannst. Und dann sehnt sich Gott nach Gemeinschaft mit dir. Der wartet darauf, dass du kommst, denn der möchte mit dir zusammen sein. Und wenn wir beim Abendmahl das Abendmahl feiern, dann sagt er, dies ist mein Bund zur Vergebung der Sünden. Der Bund damals wurde geschlossen mit dem Blut von Tieren. Das war vorbei. Aber unser Bund ist geschlossen mit dem Blut des Lammes Jesu Christi. Und der gilt für Ewigkeit. In Hebräer zum Schluss, da heißt es folgendermaßen, im Hebräerbrief. Hebräer 10, da heißt es in 10,10, aufgrund dieses Willens, oh nein, wir fangen vorher an, in 10,4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, jetzt geht es um Jesus. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. Jesus wurde ein Leib bereitet. Warum? Damit er das Opferlamm sein kann. Das ist unfassbar. Könntest du dir das vorstellen? Ein Kind nur da, um zu sterben für andere? Das würde Gott von dir nie erwarten. Nie. Aber bei seinem eigenen Sohn hat er das gemacht, damit du nicht den Tod erleiden musst. Opfer und Gaben, Brandopfer. Oh nein, Entschuldigung. In Vers 5. Darum spricht er bei seinem Eintritt, bei dem Eintritt Jesu: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, Entschuldigung. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. All das, was damals die Gemeinschaft ausmachte, am Berg Sinai in dem Bund, das ist alles weg. Immer wieder neue Opfer, wegen der Sünde. Und warum ist es weg? Weil Jesus Christus ein für allemal alle Sünden weggeschafft hat. Und er hat nicht nur dann die Sünden weggeschafft, damit du aus der Knechtschaft rausbrichst. Nicht nur die Sünden weggeschafft, damit du keine Schuld mehr hast, sondern die Sünden weggeschafft, damit du frei leben kannst und ein heiliges Priestertum bist für Gott. Und was machte der Priester? Der brachte Menschen zu Gott. Der möchte Gemeinschaft haben mit dir. Der möchte sich um dich kümmern. Der möchte dir größere Dinge zeigen und wollte dann sein Volk endlich ins verheißene Land bringen. Durch ihren eigenen Unglauben mussten die 40 Jahre warten, aber dann kamen die ins Land. Und Gott ist treu. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Gott aber ist treu. Der wird mit den Prüfungen auch den Ausgang schaffen, dass du das bestehen kannst. Und am Ende wirst du Sieg durch Glauben haben, im festen Vertrauen an den Herrn Jesus. Der ist das wahre Opferlamm. Lass uns den preisen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so viel Wunderbares gezeigt hast. Du liebst uns und sorgst dich um uns. Deswegen willst du uns aus jeder Knechtschaft, aus Krankheit, Krisen rausbringen. Wir sind dir so dankbar, dass du auch so mächtig bist und heilig, dass du Sünde wirklich richten musst, Sünde hast. Aber wir danken dir so sehr, dass du Sünder liebst, die Buße tun. Dass du deinen Sohn als wahres Lamm geschickt hast, als Passahlamm. Dass der Todesengel vorbeigeht. Dass du uns befreit hast daraus mit Macht und Herrlichkeit, damit wir Gemeinschaft haben mit dir und damit wir als dein Eigentum dir dienen können als königliches Geschlecht. Lass uns Boten für die Welt sein, die von dir reden und Menschen noch retten, damit die nicht verloren gehen. Ich danke dir für diese Gemeinde, die du benutzt, Herr, und bitte dich, dass du verherrlicht.